Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz. Ich bin der Moderator in diesem Fall. Autorin des Textes dieses Podcasts ist Sibylle Hallberg. Wir sind bei Folge 329 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 267. Das ist Folge 3 von 3 zu unserer Neuerscheinung, die im April 26 lieferbar sein wird, Georges Sand, Indianer. Ein rund 200 Jahre alter Text, den Sibylle Hallberg neu übersetzt hat. Und das war nun sehr speziell und heute beschäftigen wir uns wirklich mit dem Thema der Übersetzung aus dem Französischen. Und Sibylle, wie hast du das gemacht und erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, gerne. Ich habe ja vor circa 30 Jahren ein Übersetzerdiplom erworben und seitdem alles Mögliche übersetzt, aber noch nie ein Buch. Insofern ist Indianer auch für mich eine Art Erstlingsroman. Ich wollte unbedingt herausfinden, ob es mir gelingt, dieses beeindruckende Werk von Georges Sand in meine Muttersprache, also ins Deutsche, zu übertragen. Und auf die Reaktionen der Leser bin ich natürlich schon sehr gespannt und hoffe mit dir gemeinsam, Ralf, dass es einige sein werden. Beim Übersetzen geht es nicht darum, jedes Wort in die eigene Sprache zu übertragen. Denn jeder Sprachraum hat seine eigenen Vorgaben und bietet seine eigenen Möglichkeiten. Dementsprechend entwickelt sich die menschliche Sprache. Wir brauchen zum Beispiel in Deutschland nicht 40 verschiedene Wörter für das Wort Schnee, obwohl das aktuell vielleicht nicht das beste Beispiel ist. Nein, es geht darum, eine Situation, eine Beschreibung oder eine Gefühlslage zu erfassen und in die eigene Sprache zu übertragen. Darum ist es auch keine gute Idee, nur Satz für Satz unabhängig vom Zusammenhang zu übersetzen. Das habe ich früher mal im Lateinunterricht gemacht und da war ich froh, wenn ich einen Satz dank der signifikanten Endungen der einzelnen Wörter enträtseln konnte.
Das Lateinische habe ich auch mal gelernt. Ich fand ganz am Schluss eine gewisse Faszination am Lateinischen, weil man die Logik einer Sprache begreift. Aber das eigentliche Übersetzen fand ich auch grausam schwierig, wenngleich die Vorgehensweise, die war ganz toll. Wir sind jetzt beim Französischen und jetzt meine Frage, haben Deutsch und Französisch eigentlich einen ähnlichen Sprachumfang, liebe Sibylle?
Also, das sind schon sehr, sehr viele Wörter. Die deutsche und die französische Sprache haben ungefähr je 500.000 bis 600.000 Wörter. Das muss man sich mal vorstellen. Sie kommen natürlich längst nicht alle zum Einsatz, aber doch Tausende von ihnen. Selbst ein Muttersprachler kennt wohl nicht alle von ihnen, aber die meisten kann er verstehen. Ich frage mich, ob auch ein guter Fremdsprachler sich jemals so viele Wörter aneignen könnte. Ich bezweifle es. Hinzu kommt, dass sich beide Sprachen sehr vieler fester idiomatischer Verbindungen bedienen. Es wimmelt geradezu davon. Der Muttersprachler versteht sie sofort und kann sie richtig einordnen. Der Fremdsprachler aber muss manchmal erst mühsam erkunden, was mag das wohl bedeuten. Diese sogenannten Redewendungen sind ja nicht wörtlich zu verstehen, aber sie sind sehr zahlreich und sehr wichtig für eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Sprache. Sie sind nicht übertragbar, weil jede Sprache ihre eigenen Bilder hat. Wenn mir beispielsweise etwas unter den Nägeln brennt, dann will der Franzose keinen einzigen Augenblick verlieren. Wenn ich die Nase voll habe, dann hat der Franzose eher den Rücken voll. Und so weiter. Es gibt unzählige Beispiele. Da ich leider nicht zweisprachig aufgewachsen bin, werde ich meine Übersetzungen immer vom Französischen ins Deutsche anfertigen, weil ich mich in meiner Sprache in jede Richtung am sichersten fühle. Ein holpriges Ergebnis möchte ich nicht abgeben. Diesen Anspruch habe ich an mich selbst. Dass ich einen Brief auf Französisch schreiben kann oder mich mündlich gut verständigen kann, das hat damit gar nichts zu tun.
Es ist ja wirklich eine richtige Kunst und du hast ja auch einige Bücher geschrieben, gehst sehr virtuos mit Sprache um und deswegen konntest du das auch gut übersetzen. So, bleiben wir mal beim vorliegenden Inhalt von Georges Sand und dem Buch Indianer, ein knapp 200 Jahre alter Text.
Ja, zurück zu Indianer. Da der Roman vor 200 Jahren geschrieben wurde und auch zu jener Zeit spielt, habe ich es als Herausforderung empfunden, eine für heutige Leser angemessene Sprache zu finden. Sie muss gut verständlich sein, darf aber keine Wörter beinhalten, die es damals noch gar nicht gab. Vor allem in der direkten Rede muss man gut aufpassen. Anglizismen wie der Ausruf cool zum Beispiel verbieten sich. Ebenso derbe Schimpfwörter, die sich in den letzten Jahren bei uns etabliert haben. So ist Raymond von Ramière anfangs für den alten Oberst ein Rotzbengel. Nach diesem Wort habe ich tatsächlich eine ganze Weile gesucht. Und der alte Oberst setzt sich selbstverständlich nicht in seinen Fernsehsessel, sondern in einen Lehnstuhl. Ein Lektorat, wie wir es heute kennen, gab es zu Zeiten von Georges Sand noch nicht. So ist ihr beim Schreiben hitziger Dialoge vielleicht gar nicht aufgefallen, dass sie unendlich oft sagte er oder sagte sie anwendet. Da bietet die deutsche Sprache zumindest eine ganze Palette von Alternativen. Und damit meine ich nicht nur Wörter wie flüstern oder schreien, sondern zum Beispiel klagen, bestürmen, schmeicheln und viele mehr. Sie geben der Aussage zusätzlich ein bestimmtes Gewicht und lenken sie in eine bestimmte Richtung. So kann der Inhalt eines Satzes durchaus verändert werden, wenn man nicht aufpasst. Ich habe immer versucht, den Inhalt zu bekräftigen und die Fronten möglichst klar zu benennen. Daher habe ich auch unzählige Adjektive verwendet, die nicht immer im Originaltext vorhanden waren, aber hilfreich sind, ein stimmiges Bild im Kopf entstehen zu lassen.
Und genau das soll ja bei guter Literatur entstehen, dass man im Kopf fast sowas wie einen Film sieht. Ja, und wie ist das mit den angegebenen Maßen? Der Klafter, der Fuß, weil Kilometer gab's ja noch nicht.
Ja, da ergab sich eine weitere Schwierigkeit bei den Maßeinheiten. Die Berge auf der Insel Bourbon sind bis zu 1600 Klafter hoch, zu Französisch Toise. Das entspricht etwa 3200 Metern. Ausgebreitete Arme messen von einer Hand zur anderen ungefähr 2 Meter, was damals mit einem Klafter angegeben wurde. Der Umfang der Insel beträgt laut Georges Sand etwa 40 Wegstunden, Französisch Lieu. Wobei eine Wegstunde zwischen 4 und 5 Kilometern liegt. So viel marschiert ein Mensch, wenn er nicht gerade rennt. Heute würden wir von circa 180 Kilometern sprechen. Ich habe aber bewusst die alten Angaben beibehalten, weil sie in die damalige Zeit passen. Die größte Herausforderung jedoch war es, die Gefühlszustände und Gedanken der handelnden Personen zu beschreiben. Es ist verhältnismäßig einfach, konkrete Gegenstände oder Situationen zu benennen und diese Beschreibungen in eine andere Sprache zu übertragen. Bei abstrakten Themen aber, wie Gefühlszuständen, die hier immer wieder von Georges Sand treffsicher ausgeleuchtet werden, wird es manchmal sehr schwierig, das richtige Vokabular zu finden, vor allem wenn beispielsweise seitenweise über die unterschiedlichen Formen der Liebe gesprochen wird. Das fällt manchmal schon in der Muttersprache nicht ganz leicht. Trotz einiger Kürzungen von Wiederholungen oder mehrfachen Umschreibungen, die ich vorgenommen habe, blieb noch reichlich Platz für das Schildern der Seelenzustände der Personen, die ja auch ihr Handeln erklären. In einem Film übernehmen Gesten und Gesichtsausdrücke solche Beschreibungen. Da sind gute Schauspieler gefragt. In einem Buch jedoch müssen passende und überzeugende Worte gefunden werden. Philosophische Fragen zu Gott und dem Dasein des Menschen, mit denen Indianas Cousin, Sir Ralph, sich jahrelang beschäftigt hat und die schließlich aus ihm heraussprudeln, sind heute genauso aktuell wie vor 200 Jahren.
Sibylle, du hast in Absprache mit mir ein klein wenig inhaltlich eingegriffen. Nenn doch mal vielleicht Beispiele.
Ja, aber wirklich wenig. Wir wollen ja Georges Sand bleiben lassen. Die Kapitel habe ich ganz leicht verändert, sodass es insgesamt 30 geworden sind. Der sich anschließende Zusatz unterscheidet sich maßgeblich von allen. Georges Sand hat ihn Conclusion genannt. Er ist also eine Folgerung aus allen vorangegangenen Kapiteln. Ich habe befürchtet, dass viele Leser, die das Ende des 30. Kapitels gelesen haben, eine Folgerung nicht mehr für nötig halten würden, denn das Ende des 30. Kapitels ist tatsächlich das Ende oder scheint vielmehr das Ende zu sein. Ich habe dem letzten Teil die Überschrift Auflösung gegeben und hoffe, damit noch ein wenig Neugier zu wecken. Denn wie sich die haarsträubende Geschichte auflöst, das ist tatsächlich verblüffend und der letzte Coup, den George Sand in diesem Buch gelandet hat. Nach der Lektüre des Vorwortes ist jeder Leser darauf gefasst, dass zum Schluss etwas ganz anderes kommt. Was kommt? Es kommt eine andere Perspektive, ein plötzlich auftauchender Ich-Erzähler, eine völlig überraschende neue Situation. Auch im Nachwort gehe ich ja noch einmal darauf ein.
Vorletzte Frage. War George Sand eigentlich jemals auf Bourbon?
Tatsächlich ist, zumindest soweit ich weiß, George Sand niemals selbst auf der Insel Bourbon gewesen. Aber bestimmt hat sie große Lust dazu gehabt. So wie ich spätestens jetzt.
Und nun, liebe Sibylle Hallberg, meine letzte Frage. Wir brauchten mal so 2, 3 Zitate, damit wir uns vorstellen können, wie hat eigentlich George Sand geschrieben? Wie hast du das übersetzt, dass wir ein bisschen uns in ihre Gedankenwelt hineinversetzen können? Ich halte auch extra die Leselampe.
Ja, ich möchte gerne eine kleine Probe abliefern. Wirklich klein, aber vielleicht weckt sie die Neugier auf dieses Buch noch mehr. Zum Thema Liebeserklärung habe ich ein paar Sätze ausgesucht, die beginnen mit der Tatsache, dass ja Indianer von ihrem Leben krank wird, von dem Leben, das man ihr aufgezwungen hat. Und sie glaubt, bald sterben zu müssen und vertraut sich ihrem neuen Freund Raymond an. Und er reagiert natürlich ganz emotional. Du sterben, Indianer, ehe du noch gelebt, ehe du geliebt hast? Nein, das lasse ich nicht zu. Mein Leben ist jetzt mit deinem untrennbar verbunden. Du bist die Frau meiner Träume, mein funkelnder Stern. Wir sind füreinander bestimmt, Indianer. Männer haben mit ehernen Gesetzen über dich verfügt. Aber jetzt gehörst du mir, bist Teil meiner Seele. Als du auf der Insel Bourbon von einem wahren Freund träumtest, war es nicht ich, der dir erschien? Erinnerst du dich nicht? Hast du mich nicht wiedererkannt, als du mein Blut stilltest und meinem Herzen neues Leben einhauchtest? Oh, ich weiß es genau. Das Leben, in das ich zurückgekehrt bin, ist dein Werk. Dein Gatte, dein Herr, hat mich blutend dir zu Füßen gelegt, und jetzt kann uns nichts mehr trennen. Doch, er kann uns trennen. Ach, sie kennen ihn nicht. Er ist ein Mann, den man nicht täuscht und der nichts verzeiht. Raymond, er kann sie töten. Ich biete ihm die Stirn. Liebe mich, und ich bin unverwundbar. Ich werde dich seiner harten Hand entreißen, und wenn du es wünschst, werde ich ihn umbringen. Sie erschrecken mich zu Tode, schweigen Sie, töten Sie mich, wenn Sie töten wollen. Ich verlange nichts mehr vom Leben. Daraufhin küsste Raymond sie leidenschaftlich. Das aber war zu viel für diese zarte Blume. Sie griff sich ans Herz und erlitt einen Schwächeanfall.
Das war schon recht heftig. Wir merken, Raymond hat doch einen sehr speziellen Charakter. Ja, guck mal, was du als zweites Zitat hast.
Jetzt möchte ich ein Beispiel für einen Streit geben. Und zwar hat Raymond sich in Indianas Zimmer verschanzt, in ihrem intimsten kleinen Reich. Und das ist für sie ein absoluter Vertrauensbruch. Sie ist entsetzt. Gehen Sie mir aus den Augen, schämen Sie sich für so ein infames Betragen. Sie sind es wohl gewohnt, sich auf solche Weise in unbescholtene Familien einzuschleichen. Das also ist die so reine Verehrung, die Sie mir gestern Abend geschworen haben. Sie wollten mich beschützen, mich achten, mich verteidigen. Sie sehen vor sich eine Frau, die mit ihren eigenen Händen um ihr Überleben gekämpft hat und sich dafür dem Zorn ihres Gatten ausgesetzt hat. Heuchlerisch täuschten sie mir Dankbarkeit vor, schworen mir ihre Liebe und zum Lohn für meine Sorge und Leichtgläubigkeit gedenken sie mich im Schlaf zu überfallen. Sie überlisten mein Kammermädchen, scheuen sich nicht, meiner Dienerschaft ein Verhältnis vorzugaukeln, das noch gar nicht besteht. Gehen Sie, mein Herr, Sie haben mich sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen. Verschwinden Sie! Und du, elendes Mädchen, die du die Ehre deiner Herrin so wenig achtest, du verdienst fortgejagt zu werden.
Ja, die Dramatik verlagert sich. Man merkt jetzt auch die andere Seite von Indiana. Und jetzt kommt, glaube ich, das dritte und letzte Zitat, damit ihr auch euch freuen könnt, ja, sehr viele Seiten von dieser Indiana zu erfahren.
Jetzt kommt ein kleines Beispiel für die wunderbare Landschaftsbeschreibung von George Sand. Wie gesagt, dieses Buch hat sehr viele Ebenen und eine davon gefällt mir ganz besonders gut. Das ist die Beschreibung der Orte, an denen die Handlung spielt. An einem Abend des nie enden wollenden Sommers auf der Insel Bourbon begaben sich zwei Passagiere des Schoners, der vor 3 Tagen angekommen war, zur Schlucht von Bernica. Der Mond tauchte aus den dunklen Fluten des Ozeans auf, zog einen langen Silberstreif über das Wasser, aber sein Licht drang noch nicht bis in die Schlucht vor und im See spiegelten sich erst wenige Sterne. Noch hatte sein bleicher diamantener Schein die am Rand verstreut wachsenden Zitronenbäume mit den spröden glatten Blättern nicht erfasst. Nur die Wipfel einiger gigantischer Palmen, deren schlanke Stämme sich 100 Fuß über den Boden erhoben, hatte das Mondlicht bereits versilbert. In den Felsspalten schwiegen die Seevögel. An den steilen Hängen gurrten ein paar blaue Tauben. Wie lebendige Edelsteine schwirrten schillernde Käfer durch die Kaffeebäume und das beständige Brausen des Wasserfalls führte geheime Zwiegespräche mit seinem Echo.
Ja, eine ganz andere Seite des Romans. Sehr spannend. Und nun der letzte Teil. Wird's jetzt dramatisch, ja?
Nein, ich wollte gerne noch ein Beispiel bringen für den Sarkasmus von George Sand, denn sie überrascht immer wieder mit kleinen eigenen Anmerkungen, kleine Absätze, die sie einfügt in die Handlung, die aber direkt mit der Handlung nichts zu tun haben, eher von ihr ein bissiger Kommentar sind. Hier ist einer. Offenbar besteht militärische Tapferkeit lediglich darin, breite Schultern und einen starken Schnauzbart vorzuweisen, wie ein Fuhrmann zu fluchen und bei dem geringsten Streit nach dem Degen zu greifen. Die alten Soldaten des Kaiserreiches, die großartige Heldentaten begangen hatten, waren im Pulverdampf der Schlachten herangewachsen. Aber kamen sie in die bürgerliche Gesellschaft zurück, so musste man froh sein, wenn sie sich nicht wie in einem frisch eroberten Lande aufführten. Herr Delmar, das ist der Ehemann von Indiana, besaß alle guten und schlechten Eigenschaften dieser ungehobelten Haudegen.
Und damit ahnt man schon, dass die Ehe mit diesem wesentlich älteren Mann nicht gut ausgegangen ist. Wie das Ganze dann ausging, das werdet ihr erfahren. Vielleicht habt ihr George Sand schon mal in einer anderen Version gelesen oder vor langer Zeit. Es lohnt sich mit Sicherheit, das Buch neu in die Hand zu nehmen. Wir haben schöne Kalligrafien da drin, eine sehr schöne Banderole, wo die Stichworte draufstehen, um was es hier in diesem Buch geht. Und es ist ein Lesegenuss, auch wegen der schönen Typografie. Liebe Sibylle Hallberg, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dich so toll vorbereitet hast und auch daran hast teilnehmen lassen, wie du übersetzt hast, was dein persönlicher Eindruck war. Hast du noch ein Schlusswort zu George Sand?
Das ist jetzt gerade gar nicht so einfach spontan, aber George Sand könnte auch heute leben und würde als Enfant terrible bezeichnet werden. Da bin ich ganz sicher, zumindest würden alle Leute erstaunt aufsehen, wenn sie ihrer gewahr werden würden. Und deswegen finde ich, passt sie so gut in unsere heutige Zeit und sollte viel mehr beachtet und gelesen werden. Vielen Dank, lieber Ralf.
Und deswegen passt sie auch gut in die Buchreihe Perlen der Literatur. Ja, ab April 2026 zu kaufen, 24 €, 224 Seiten, Hardcover, Leinen, Einband und Fadenheftung, so in der Qualität, wie ihr das gewohnt seid. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Nächste Woche gibt es die Folge 330 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 268. Aus Hamburg grüße ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher. Auf Wiederhören.